Herzlich willkommen in der Gamer WG. Ja, wir sind heute hier wieder zusammengekommen in unserer wunderbaren Aufnahmeküche und sitzen heute auch nur zu zweit hier, aber das soll dem Ganzen keinen Abbruch tun, denn wir haben ein Spezialthema für heute und solche speziellen Themen brauchen auch spezielle Leute und das ist nämlich der Anton, der dann heute mit dabei ist. Hallo Anton.
Hallo zusammen, hallo Thomas.
Ja, Spezialthema. Ich habe es zumindest in der Anmoderation versucht, etwas spannend zu machen. Vielleicht habt ihr das aber natürlich auch schon im Podcast-Namen gesehen. Wir haben heute als Thema Darkest Dungeon. Ein Spiel, was ich vermute, viele Hörer vielleicht nicht kennen werden, weil es ist kein Mainstream-Titel, sondern wirklich etwas Spezielles. Und unser Hardcore-Fuchs, der Anton, hat sich da so richtig reingespielt in dieses Spiel. Und ich selber mache heute den Frage-Onkel, weil ich habe selber nicht gespielt, aber mich hat es interessiert. Der Anton hat so viel und begeistert von diesem Titel gesprochen, dass ich gesagt habe, da muss ich mehr darüber wissen, ob es mir dann am Ende des Podcastes gefällt. Das werden wir sehen. Aber vielleicht kann der Anton euch als Hörer und auch mich als Fragensteller von diesem Titel überzeugen. Und ja, der Name Darkest Dungeon hört sich erstmal für mich nach Rollenspiel an. Liege ich da richtig, Anton, oder ist es was anderes?
Nee, es ist ein Rollenspiel. Also kann man sagen, ich würde es eher als so Dungeon Crawler bezeichnen, aber es hat alle Rollenspielelemente, man hat Charaktere, die man auflevelt. Und ja, also es geht düster zur Sache, es hat so einen Gothic-Stil. Zweidimensional schön, alles, glaube ich, handgezeichnet. Und der eine oder andere hat es vielleicht schon vor einem Jahr oder so davon gehört. Das ist nämlich eine von den erfolgreichen Steam Early Access Geschichten. Also ich hatte es zum ersten Mal, ich glaube so im Verlauf von 2015, hatte ich es mehrmals gesehen im Steam und es hatte mich auch angesprochen. Ich habe dann aber erstmal abgewartet und inzwischen ist es halt aus dem Early Access Status raus. Und jetzt auch für PlayStation 4 und PlayStation Vita erschienen. Insbesondere auf der Vita ist es natürlich ein ganz großes Geschenk, weil da gibt's ja sonst eigentlich gar nichts mehr zu spielen. Und dass diese Perle
dann
da jetzt
dann lass
kam,
mich mal ein bisschen fragen.
Ja.
Also du hast gerade schon die Plattform genannt, wo es rausgekommen ist. Ich vermute mal, wenn du sagst Vita, dann ist das grafisch nicht so anspruchsvoll. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie es aussieht. Du hast es eben mit Dark Souls verglichen. Hat es eher Comic-Grafik oder hat das realistische Grafik?
Dark Souls habe ich gar nicht gesagt, glaube
ich. Aber, ja, es ist 2D. Wie kann ich mir so ein bisschen vorstellen, wenn es jemandem...
Also es ist so ein Comic-Stil, also so handgezeichnete Comic-Figuren, so in Vektorgrafik, so also scharf und halt sehr dicke schwarze Linien. Also es ist wirklich sehr sehr düster.
Und also kein japanisches RPG von der Optik her, wenn du sagst 2D, sondern
eher
was Abstraktes, so Pixel-Look, so Richtung Pixel-Look oder irgendwie sowas.
Nee, pixelig ist es nicht. Also es ist hoch aufgelöst.
Oh ja.
Hoch aufgelöste, handgefertigte Vektorgrafiken. Und der Standardbildschirm, den man am meisten sieht, wenn man halt im Dungeon unterwegs ist, man hat immer eine Gruppe von 4 Charakteren. Die auch...
Aha, eine richtige Party, okay.
Genau, eine Party von 4, die man sich auch zusammenstellen muss. Da komme ich später zu, dass es... damit hat das Ganze viel zu tun mit den Klassen, wie die zusammenarbeiten. Man hat also die Party von 4 und die sind auch groß. Also die nehmen jetzt fast, sag ich mal, die linke Hälfte des Bildschirms ein. Und man läuft in so einem immer gleichen Korridor, sage ich mal, nach rechts von Raum zu Raum. Und wenn einem Gegner begegnen, dann stehen die einem gegenüber, gespiegelt auch, also bis zu 4 Gegner, meistens sind es 4, dann stehen sich also diese 2 Partys 4-4 gegenüber. Und dann ist es rundenbasiert, Skills aussuchen, dann ist der Gegner dran, wird ausgewürfelt nach dem Geschwindigkeitswert von den Charakteren, in welcher Reihenfolge die dann dran sind, bis alle einmal dran waren. Dann kommt die nächste Runde. Also das ist so das
Ja, so sieht's erinnert aus. Mich so ein bisschen an das South Park Rollenspiel, falls du das mal gespielt hast.
Nee, das habe ich nie gespielt. Das kann ich jetzt.
Ah, aber das ist ähnlich, weil man rennt quasi ja auch durch eine 2D-Welt mit diesen South Park 2D-Figuren und dann im Kampfmodus stehen sich die beiden Partys dann auch links, rechts gegenüber und man sucht aus. Also das ist schon vergleichbar. Wahrscheinlich ist deins etwas ernster dann. Aber grundsätzlich, das ist ein storygetriebenes Spiel. Wird da eine schöne Geschichte erzählt oder ist das Hochleveln da so der Selbstzweck?
Das Hochleveln ist eigentlich der Selbstzweck. Also es gibt eine Story, aber frag mich jetzt nicht. Ich kann die schwer erklären. Also es dient hervorragend, um so eine Atmosphäre zu setzen. Es ist so ein ganz uriger Erzähler, der am Anfang in so einem kleinen Vorspann irgendwas erzählt und es geht halt um es ist so ein altes, verlassenes Anwesen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, bin ich quasi Nachfahre von irgendeinem, der da im Vorspann erzählt und geschrieben hat über die Monster, also dieses alte Anwesen, was irgendwie ein Portal zu einer dunklen Welt ist oder so. Das ist nicht so entscheidend, aber man kommt halt da an mit zwei Charakteren am Anfang und man hat so eine Hub. Dein Hub ist sozusagen dieses Dorf. Da gibt es eine Kutsche, wo man immer Nachschub hat an Charakteren.
Okay. Scheinbar überleben die nicht so lang, oder?
Die sterben schon mal schnell. Also man schafft es auch, die am Leben zu halten. Aber das muss man sagen, also das Spiel ist wirklich sehr schwer im Sinne von sehr fordernd. Also man muss wirklich auf unfassbar viel achten. Man kann sehr, sehr viele Fehler machen. Einem können die Charaktere auch wegsterben. Aber es ist fair im Sinne von, dass man halt diesen unlimitierten Nachschub an neuen Charakteren hat. Ja. Und man versucht, die halt hochzuleveln. Und
da muss ich nochmal eben direkt fragen. Ich meine, bei Dragon Age, da habe ich auch schon mal, dann lade ich halt null. Das scheint da aber dann nicht zu funktionieren, oder nicht zur Spielmechanik zu gehören. Oder?
Nee, zur Spielmechanik gehört häufiges automatisches Speichern, was dich also davon abhält, irgendwie mit Neuladen rumzutricksen. Also das ist der, du musst schon zu deinen Entscheidungen stehen. Also.
Ja, okay.
Aber, also das hatte ich halt im Voraus immer gehört, es ist so schwer und es ist fordernd. Es ist schwer im Sinne von, ne? Also es wird viel von dir gefordert, aber es fühlt sich überhaupt nicht unfair an. Also es ist alles in allem echt gut zu schaffen und man hat auch in diesem Dorf so Einrichtungen wie ein Waffenschmied, wo man halt die Rüstungen der Leute verbessern kann, wenn man das nötige Kleingeld hat und so weiter. Die kann man auch ein bisschen aufleveln und das sind jetzt so Sachen, die einem dann auch permanent bleiben. So.
Ja. Jetzt sagst du schwer. Bei einem Dark Souls, was ich ja probiert habe, ist ja der Schwierigkeitsgrad tatsächlich dadurch bestimmt, dass man im richtigen Moment blocken muss, sich bewegen muss und so weiter. Bei dem Spiel, so wie du es gerade beschrieben hast, scheint mir das eher dann die Taktik zu sein,
genau,
die erfordernd ist im Kampf, ja?
Ja, genau. Okay. Also dadurch, dass es rundenbasiert ist, ist also so, sag ich mal, jetzt so Reflex-Gameplay-mäßig überhaupt nichts. Also da ist keine Schwierigkeit. Also die Schwierigkeit ist einfach nur für deine Taktik, für dein strategisches Vorgehen, wo man sich auch sehr gut überlegen muss, immer wie setze ich die Party zusammen und auch also wie viel Risiko gehe ich ein, sage ich mal. Also man geht von diesem Dorf, ja, startet man eine Quest, setzt sich dafür die Party zusammen und da gibt's dann verschiedene Gebiete, in denen diese Quests angeboten werden, den Wald, die Ruine, das alte Anwesen und dann alles läuft darauf hinaus, dass man irgendwann eine Mannschaft hat, mit der man sich in den Darkest Dungeon reintraut. Soweit bin ich auch noch gar nicht, muss ich sagen, obwohl ich schon Dutzende von Stunden gespielt habe. Aber da kann man sich halt leicht verheben, ne? Also wenn man da leichtsinnig ist und sagt, ach komm hier, diese Quest schaffe ich, dann, kann halt auch...
Aber dann erinnert mich das Gameplay dann auch in einer gewissen Art und Weise an Child of Light, falls du das auch mal gespielt hast, weil auch das ist ein 2D Side-Scrolling-Rollenspiel, wo du dann aber auch, je nachdem welche Gegner kommen, du aus deiner, ich sag mal, siebenköpfigen Party dir dann die drei, oder ich glaube drei waren es immer, herauspickst, wo du weißt, dass die auch mit den Gegnertypen besonders gut zurechtkommen. Also da ist quasi auch Teil der Strategie und des Schwierigkeitsgrades, die richtigen Party-Member herauszusuchen, um eben für den Gegner das Passende im Portfolio zu haben an Fähigkeiten. Kann das...
Ja, also Child of Light habe ich nicht wirklich gespielt, aber ich habe es mal kurz angeguckt. Also ich vermute, dass der Vergleich stimmt. Auch vom Aussehen her würde ich sagen, geht das so in die Richtung. Es hat halt einen anderen Stil, okay, ne, einen anderen Zeichenstil.
Ja.
Aber so diese Richtung von Optik ist es auf jeden Fall. Was ich jetzt noch überhaupt nicht erwähnt.
Child of Light war nicht schwer, aber.
Ja. Also was ich überhaupt noch nicht erwähnt habe und was eigentlich die ganz besondere Spielmechanik des Ganzen ist, dass seine Charaktere ein Stresslevel haben. Also für deine Charaktere ist es extrem stressig, in diese dunklen Dungeons geschickt zu werden. Und wenn der Stress zu hoch wird, bekommen die so, ich weiß nicht, wie man das nennt, so Ticks. Also die können auch positive Ticks entwickeln, aber auch negative Ticks. Und ab einem bestimmten Level kriegen die dann zum Beispiel, dann steht da immer, also dann kommt so eine Grafik, wie der so schreit, so, dein Charakter. Und dann kriegt der per Zufall so ein negatives Attribut verpasst, wie zum Beispiel ängstlich oder weiß nicht, sadistisch oder so. Wenn einer das Attribut sadistisch bekommst, dann kannst du den nicht mehr heilen. Wenn du dann in einem Dungeon noch mit dem Heiler, versuchst ihn zu heilen, dann sagt er, ey, geh weg, der Schmerz ist ein Geschenk für mich. Und das ist dann natürlich wieder ein großes Problem für dich. Oder in diesen Korridoren, durch die man sich immer schlägt, von Raum zu Raum, gibt es so Objekte, so interaktive Objekte, die kann man halt untersuchen und dann kann man die untersuchen oder ignorieren oder halt ein Objekt von deinem Inventar darauf verwenden. Da funken die auch teilweise zwischen, weil zum Beispiel einer hat dann zum Beispiel den Tick, er ist neugierig oder so, und dann passiert's halt per Zufallsgenerator, dass der dann sich direkt draufstürzt und du gar nicht entscheiden kannst, was will ich jetzt mit diesem Objekt machen, weil dein neugieriger Charakter sich sofort draufstürzt. Oder einer kann Kleptomane sein und behält dann manchmal Loot für sich, also dann sagt er, hey, das ist bald ich jetzt für
das
mich,
sind das aber alle dann sehr schöne Rollenspielaspekte, ne? Das wundert mich schon fast für so eine Art von Spiel, denn das sind ja Sachen, die man eher beim Tischrollenspiel eigentlich findet, dass man seine Charaktere ganz gezielt mit negativen Eigenschaften versieht, um da ein bisschen mehr Spannung und Würze reinzubringen.
Ich kann mir vorstellen, du bist ja auch so ein Tischrollenspieler, ne? Ich habe da auch nur so wenige Erfahrungen, aber es hat schon sehr viel davon. Allein schon so dieser, ich sag mal, der Charakterbogen, ne, mit den Werten für Ausweichen, Geschwindigkeit, Stärke und so weiter. Und diese ganzen Ticks, die geben dem Ganzen halt sehr viel Persönlichkeit, weil die dann auch im Kampf immer so kleine Sprechblasen bekommen, ne? Oder wenn jetzt einer sag ich mal, die Hoffnung verloren hat, das ist auch so ein Attribut, dann kann es sein, dass der mitten im Kampf ruft er auf einmal, nein, wir werden alle sterben, und dann so, dünn, 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 kriegen alle anderen an der Party nochmal wieder ein bisschen Stress obendrauf, durch den, der da rumjammert und so. Und und diese Sprechblasen, die haben sie auch in den Menüs.
Ja. Wo dann die Party sich untereinander miteinander unterhält, ne? Oder?
Ja, wenig. Also man hat die Charaktere quasi alle in so einer Menüleiste, aber zwischendurch sagen die auch mal was. Und dann diesen Stress, den kriegt man halt auch runter im Dorf durch Aktivitäten. Da gibt's halt eine Bar und ein Kloster. Da kann man die also zum Meditieren oder zum Beten oder zum Spielen oder zum Trinken oder ins Bordell schicken. Das sind so Aktivitäten, die halt Stress verringern. Und dann kommt halt auch je nach Klasse kommt dann so eine kleine Sprechblase, wenn du die dann da reinsetzt, irgendwie, keine Ahnung. Was auch immer.
Basiert das Regelwerk auf irgendeinem bekannten? Ja, genau. Basiert das Regelwerk auf irgendeinem bekannten Regelwerk oder ist das ein reines Computerspielregelwerk?
Nicht, dass ich wüsste. Also ich glaube, das ist alles.
Okay.
Nee, ich glaube, das ist alles originell. Was man auch an den Klassen sieht, also das finde ich schon cool. Ich kenne halt Rollenspiele so ein bisschen, ne? Und es sind so die klassischen, das ist ja so dann der Krieger, der Paladin, der Magier und so. Das gibt es nicht. Aber es gibt 15 verschiedene Klassen. Das ist am Anfang überwältigend viel. Weil man fängt halt mit zwei Charakteren an und an dieser Kutsche, wo man immer Nachschub bekommt, kommen am Anfang, wenn man die nicht weiter upgradet, sag ich mal, immer zwei neue. Und also da gibt's dann den Pestdoktor, den Okkulisten, den Narren, einen Kreuzfahrer, Kopfgeldjäger, einen Hundemeister, der so einen Hund bei sich hat, Unhold, Vestalin, also jede Menge.
Das sind immer die Momente, wo ich bei so einem Spiel immer Respekt vor habe, weil ich weiß immer, du hast gerade Kreuzritter genannt, das wird wahrscheinlich so eine Paladin-Klasse sein.
Ja, genau.
Das sind immer meistens so die Stereotype, worauf ich dann erstmal darauf zurückfalle, weil ich es mir selber nicht so schwer machen will, weil das andere, was du gerade teilweise genannt hast, ist wahrscheinlich von der Spielmechanik her dann wieder etwas herausfordernder, ne?
Richtig. Also man fängt ja das Spiel immer an mit einem Kreuzfahrer und einem Wegelagerer. Der Wegelagerer hat so eine Pistole und auch so eine Funktion, dass er mit so einem Streuschuss auf drei Gegner gleichzeitig schießen kann. Da ist man am Anfang schon gut dabei. Und also wie gesagt, ich habe sehr viel gespielt. Man findet schnell so eine Handvoll von Klassen, mit denen man sich erstmal sicher fühlt. Man ignoriert erstmal viele, weil, ne, man muss sich halt langsam reinarbeiten, ne? Und dann ist es so, dass es gibt halt diese 15 Klassen und jede dieser Klassen hat 8 Fähigkeiten, von denen man aber nur 4 gleichzeitig aktivieren kann. Mhm. Also aus 15 Klassen mal 8 Fähigkeiten stellt man sich dann halt seine Gruppe von 4 Charakteren mit jeweils 4 Fähigkeiten zusammen. Und die müssen halt so zusammenspielen, dass man damit klarkommt. Und dann ist für diese Fähigkeiten die Position auch noch entscheidend. Also ich sagte ja, die sind immer zu viert, ne?
Wer vorne und wer hinten steht.
Genau, oder? Genau. Also einer steht vorne auf Position 1, 2, 3, Position 4 ist hinten. Und dann gibt's bestimmte Fähigkeiten, die kann halt zum Beispiel der Pestdoktor, der kann so vergiften. Das kann er aber nur, wenn er auf Position 3 oder Position 4 steht und auch nur auf Gegner in Position 3 oder 4 und so weiter. Oder kann er aber auch einen Melee-Attacker haben, wenn er auf Position 1 steht. Und da muss man halt drauf achten, dass das zusammenspielt, dass man sich genau überlegt, für welche Position nehme ich welchen Charakter. Dann gibt's auch noch Fähigkeiten, die Position verändern. Zum Beispiel so ein Dolchhieb nach vorne, wodurch der dann aber auch die Position nach vorne rückt. Dann gibt's auch noch Fähigkeiten, dass man die Gegner auch haben, dass man von der gegnerischen Party die Position durcheinander wirft. Oder dass man einen mit so einem Greifarm, das hat zum Beispiel der Kopfgeldjäger, der hat so einen Greifarm, da kannst du dir deinen Gegner aus der hintersten Position nach vorne ziehen, damit dann vorne dein Melee-Kämpfer draufklopfen kann oder so. Ja, das ist das, was schwer ist, was wirklich einfach extrem komplex ist, was sehr viel Einarbeitung erfordert und sehr viele Fehler provoziert, aus denen man dann lernt.
Was passiert denn, wenn du in den Dungeon gehst, du sagst, da wird fortlaufend gespeichert, die Gegner sind schwer, du hast ein TPK, also ein Total Player Kill, alle 4 sterben, musst du dann wieder mit 4 ganz frischen auf Stufe 1 anfangen, falls es da ein Stufensystem gibt oder irgendwas in der Art oder
Im Prinzip ja, also das kannst du jederzeit. Also,
okay. Das heißt, du verlierst deinen kompletten Fortschritt, Equipment, Erfahrungspunkte mit jedem gestorbenen Charakter quasi.
Nee, also wenn ein Charakter stirbt, dann ist der Charakter halt weg und alles, sag ich mal, was du an Geld in den Charakter investiert hast, im Sinne von Skills aufleveln und Rüstungsklasse verbessern und so, das ist alles weg. Jeder Charakter hat aber auch noch 2 Spezial-Items, die halt dem irgendwelche Buffs verleihen oder so, die kann deine Party dann aufsammeln und mitnehmen. Du hast außerdem die Möglichkeit, aus jedem Dungeon jederzeit zu fliehen. Das wirst du auch brauchen. Mhm. Das gibt natürlich eine ordentliche Stressbestrafung. Also der fragt dich dann, bist du sicher, dass du aus dem Dungeon fliehen möchtest und quasi, dass deine Party dadurch den Stress der Niederlage erleiden muss. Aber dann nimmst du zumindest, dann ist die Quest halt verloren, also du hast die Quest nicht geschafft, kriegst die Questbelohnung nicht, nimmst aber wenigstens sämtlichen Loot, den du bis dahin gesammelt hast, mit nach Hause. Kannst sie dann ins Kloster oder ins Bordell schicken oder wie, damit die wieder ein bisschen runterkommen. Ja, genau, ein Sanatorium gibt's auch noch. Es gibt auch noch richtige Krankheiten, die sich einfangen, und diese psychischen Krankheiten kann man da auch heilen, was aber sehr teuer ist. Also man lernt schon sehr, damit zu leben, dass die halt...
Ja, wieder Auferstehung so der Toten, gibt's das auch, dass da einzelne Party-Member wieder wiederbeleben kann?
Habe ich einmal erlebt, ist also ein sehr seltener Bonusfall. Also dieses Dorf, es ist so gemacht, dass eine Quest immer eine Woche dauert. Also immer, also du bist in dem Dorf, in deinem Menü, dann machst du eine Quest, und wenn du zurück ins Dorf gelangst, ist da eine Woche vergangen. So, also das, ja, ist so. Und ja. Jedes Mal, wenn man zurückkommt, oder nicht jedes Mal, aber oft, ist in dem Dorf irgendwas Besonderes. Dann kriegt man, also das sind immer eigentlich immer positive Sachen. Dann steht da zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwie dein... Heute ist Geburtstag, genau. Oder heute sind sechsmal so viele neue Rekruten da wie normalerweise. Oder du kriegst ein Upgrade für ein Gebäude umsonst oder so. Und da hatte ich halt auch einmal die Funktion, von meinem Friedhof einen gestorbenen Charakter wieder zu beleben. Aber...
Okay. Eher, also kann man da nicht drauf nicht. Bauen, ist letzten Endes
genau.
So ein Zusatzding.
Das war bei mir auch noch relativ... tief am Anfang, und da waren bei mir noch keine sehr hochleveligen Charaktere gestorben, deswegen hat sich das gar nicht so gelohnt, aber.
Ja. Ja. Jetzt hast du ja schon einiges genannt, jetzt frage ich dich mal so, was ist denn für dich das Spaßigste an dem Spiel? Wenn du eine Komponente so heraussuchen müsstest.
Das ist schwer zu, ja, also dieses Laufen durch den Dungeon, also ich mag, wie sehr ein das Spiel fordert und wie sehr man dann, sag ich mal, im Augenblick ist und auch in seinem, auch dein Geist so stark gefordert ist, dass du halt an nichts anderes denkst als den Korridor vor dir und den Kampf, der gerade läuft. Und das ist ein bisschen anstrengend, sage ich mal, ist immer dieses sich bereit machen für die nächste Quest. Also ich habe diese Sonderitems erwähnt. Das ist dann immer, guckt man sich an, welche Quests gibt's gerade, stellt sich eine Party dafür zusammen, dann guckt man, geht man die Items durch, welcher kriegt jetzt welches Item und so, das ist alles so die Arbeit, sag ich mal. Und dann kommt auch noch dieser Ausrüstungs-, also da muss man auch noch entscheiden, wie viel Ausrüstung man mitnimmt. Fackeln zum Beispiel, je dunkler es wird, desto höher ist der Stress. Nimmst du dir viele Fackeln mit, hast aber auch begrenzten Inventarplatz, musst dir Fackeln mitnehmen, musst dir Nahrung mitnehmen und so weiter. Und wenn man das dann alles fertig hat und dann auf Start drückt, und dann kommt ein kurzer Ladebildschirm und damn, dann stehen sie da. Und dann fängst du halt
in
an.
In den Dungeon.
Genau, und dann fängst du da an. Und dann ist immer, weiß ich nicht, dann bin ich immer so ganz weg. Dann bin ich so ganz, ganz beschäftigt.
Darf man den Anton nicht stören.
Ach doch, also kann man immer gut. Also mache ich auch, also
kann man da pausieren in dem Spiel?
Ja, ja, ja.
Richtig eigentlich.
Das rundenbasiert ist, bräuchtest du theoretisch nicht mal pausieren. Also wenn du die jetzt weglegst, die Vita, dann passiert da auch nichts. Aber Vita ist da ein gutes Stichpunkt. Ich habe es halt zuerst auf der PS4 angespielt. Man merkt sehr, dass das Spiel ursprünglich ein PC-Spiel ist. Ich finde einfach so vom Gefühl her, so von den Menüs. Also du hast halt dieses Charakterblatt dann, wo dann die ganzen kleinen Abkürzungen stehen, SPD für Speed und Critical Chance und so. Und das ist alles, selbst auf meinem Riesenfernseher, ist es so, wow, du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst. Und das alles so schön auf dem kleinen Vita-Bildschirm so bei mir, ist halt super. Und zum Thema, da darf man Anton nicht stören, das ist nicht so. Ich kann das sehr gut Pause drücken, also den Vita in Standby-Modus weglegen, und irgendwann später nehme ich die Vita wieder, mache sie wieder an und sehe, okay, ich bin hier gerade den Gegner vor mir, und also das ist super für...
War das jetzt gerade ironisch gemeint mit dem Vita-Bildschirm, weil der so klein ist? Kann man da wirklich gut drauf lesen?
Also ich finde, ja, also ich kann das da besser lesen auf dem Fernseher irgendwie. Also es ist, ist sehr klein, aber dafür hat man es ja auch.
Du meintest letztens auch, dass du mal über die Brille nachdenkst.
Ja, das sowieso. Das sowieso. Okay. Aber man hat ja alles, also man hat es alles in seinem im Blickfeld, weißt du? Also auf meinem 55 Zoll Riesenfernseher muss man dann halt schon sehr weit mit seinen Augen wandern, um da oben die Lebensenergie vielleicht zu sehen und da nochmal irgendeinen Wert. Und es ist so, ich weiß auch nicht, es ist einfach so eine, es ist für mich, ist es ein Vita-Spiel, aber also funktioniert einfach super da drauf.
Finde ich immer toll, wenn es auf beiden Geräten funktioniert mit Crossplay, auch wenn ich es selten bisher genutzt habe, ist fast gar nicht, aber ich finde es trotzdem toll, dass man die Möglichkeit hat.
Finde ich auch super. Crossplay, Crossbuy, Crosssave, also das funktioniert komplett.
Also wo ich schon mal häufiger nutze, kleiner Ausflug bei dem Thema, ist bei der Wii U, weil du da kannst ja auch vieles auf dem Gamepad spielen und wenn dann irgendwie man gerade mal nicht den großen Fernseher belagern will oder eher mal ganz gemütlich auf der Couch liegen möchte mit dem Spiel, dann kann man doch auch, finde ich, sehr gut da in kleinen Spielen. Deswegen mag ich grundsätzlich die Funktion gerne.
Genau, und es sind auch nicht alle so, sag ich mal, an die anderen Familienmitglieder sind nicht gezwungen, dir zuzugucken, sag ich mal. Also wenn man so vorm Fernseher sitzt, dann ist das ja irgendwie auch so ein Aufmerksamkeitsmagnet für alle anderen. Also ob man will oder nicht, ne? Man guckt so, was spielt der denn? Und man ist irgendwie so, ne? Während wenn man mit seinem kleinen Handheld irgendwo auf dem Sofa sitzt oder sonst wo, dann hat man das so schön für sich.
Ja, und du sagst, das Ganze erscheint ja eben noch sehr stark PC-behaftet. Wichtiges Thema beim Rollenspiel finde ich immer so dieses ganze Inventory-System, was ja mal mehr, mal weniger gut gelungen ist. Wie sieht's bei dem Spiel aus? Ist es gut machbar auf Konsole oder ist es eher nervig?
Nee, ich find's super. Also es ist funktioniert alles über die Schultertasten. L1 gedrückt halten oder drücken, dann geht das Menü auf, wo du dann was auswählst und also, oder auch diese Charakterleiste am rechten Bildschirm, wo man halt am PC halt dann den einzelnen Charakter anklickt, da muss man jetzt halt R1 gedrückt halten und dann mit oben unten aus der Liste den Charakter auswählen. Das funktioniert alles wunderbar. Einziges Manko da ist an der Vita-Version, die haben ja keine L2 und R2-Taste. Deswegen haben die das Rücktouchpad dafür benutzt.
Ja.
Aber also nur in den Menüs, also das funkt einen in den Kämpfen nicht dazwischen oder so, aber da man so ein Handheld natürlich in seiner Hand auch ständig umpositioniert, drücke ich da halt ständig irgendein Menü oder wechsle ich den Charakter im Menü, was ich gerade gar nicht will. Das ist fummelig und doof, aber das ist halt wirklich, ist zu vernachlässigen. Und auf der PS4-Version hat man dafür ja dann auch noch die großen Schultertasten.
Ja, jetzt hatte ich dich eben schon nach dem Spaßigsten beim Spiel gefragt, wo wir gerade bei dem Thema sind, aber was so ein bisschen nervt, was ist so das Nervigste an dem Spiel, was dir am wenigsten Spaß macht?
Du stellst Fragen.
Ja, dafür bin ich heute hier.
Wüsste ich so nicht zu sagen. Also ja, dieses Vorbereiten ist halt wirklich, fühlt sich an wie Arbeit, ne? Man hat halt diese ganzen Items, die man bekommt. Ich habe das am Anfang so gemacht, dass ich jedem Charakter, den ich hatte, quasi so welche zugeordnet habe und die habe ich dem dann auch belassen und habe die auch alle gehortet. Ich habe aber gemerkt, man hat halt immer wenig Geld und man kann die auch gut verkaufen und deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt, dass wenn ich mit den Leuten von der Quest zurück bin, dann unequippe ich direkt sämtliche Spezial-Items, um dann mit der nächsten Party wieder durch meinen Vorrat zu gucken, wer jetzt was mitkriegt und dann nach der Quest wieder alles ablegen und dann wieder alles anlegen. Also das ist so, das macht mir am wenigsten Spaß, aber nicht, dass es mich stören würde, so. Aber
ja, okay.
Wenn du fragst, dann müsste ich das sagen, ja.
Jetzt hast du schon so ein bisschen was zur Optik gesagt. Wie ist der Soundtrack und überhaupt die Geräuschkulisse bei dem Spiel? Hat man da
extrem,
so ein schönes Klangbild?
Ja, oder? Extrem großartig. Liebe ich. Vielleicht spiele ich da auch hier mal ein Stückchen ein. Also dieser Erzähler mit seiner düsteren Stimme, der bringt halt auch während dem Erkunden und während den Kämpfen ab und zu mal Sprüche. Die Musik ist düster und auch diese ganzen Soundeffekte von dem wenn die Stress bekommen, dann bekommen die immer so ein kleines Icon über dem Kopf, so ju, 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 ju. Jeder kriegt Stress und es ist total geil. Also der Sound ist fast das Beste an dem Spiel, möchte ich sagen. Also how quickly the tide turns. This expedition at least promises success. Ja, wobei das Beste, finde ich ja, da bin ich jetzt noch gar nicht so richtig zugekommen, weil, ich sag dir ja, es ist ein Rollenspiel und man levelt auf und so.
Hm?
Ich persönlich, ich liebe es ja, wenn Spiele schwer sind. Und ich liebe auch Rollenspiele, aber Rollenspiele haben so ein grundsätzliches Problem, dass man irgendwann einfach sehr mächtig wird. Das hatte ich bei Witcher ganz stark, dass ich irgendwann so einfach, also wenn ich nicht mehr so diese Angst habe zu sterben, dann lässt bei mir auch so die Aufmerksamkeit nach. Das ist so, ja, ja, schon wieder Gegner Level 20, hau ich um, ja, bla bla bla. Verliert alles so diesen Reiz, den man ja bei Rollenspielen gerade am Anfang hat, wo man dann auch so heiß ist auf jeden Stufenaufstieg und so.
Jeder Ratte muss geschlagen werden, genau.
Ja. Und also dieses Gefühl verhindert Darkest Dungeon einfach auf so eine extrem intelligente Art und Weise. Einmal durch diesen Stress und durch diese negativen Ticks, die man auch nicht wegkriegt, hat man schon mal nie das Gefühl so, hey, ich nehme jetzt hier meinen Joker. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich habe jetzt hier den Charakter X, der ist so hochlevelig, ne, wenn ich den mitnehme, dann schaffe ich jeden Dungeon wie ein Klacks. Das liegt vor allem auch daran, also ich glaube, das sechste Level ist Level Cap schon. Und also mein
das ist früh.
Genau.
Also ja, ist ja relativ, aber trotzdem, ne?
Genau, also die Charaktere fangen alle an bei Level 0, steigen auf. Sobald ein Charakter Level 3 erreicht hat, verändert sich diese Anzeige von dem Level halt wie zu grün. Und man freut sich, denkt so, yay, der ist richtig gut. Und will den in seiner nächsten Quest mitnehmen und dann sagt der, wieder schön mit so einer Sprechblase im Menü, ne? Hey, das ist doch Kinderkram. Auf die Quest gehe ich nicht. So. Und für den musst du dann eine schwerere Stufe von Quests auswählen.
Ja.
Und man managt mit der Zeit eine ziemlich große Latte von Charakteren. Ich glaube, am Anfang kann man 8 Stück, sag ich mal, aufsammeln von der Kutsche. Man kann dann sich aber auch ein Lager bauen, sag ich mal, wodurch einfach dein Raster da größer wird. Ich glaube, bis zu 28 oder so. Ich glaube, ich habe jetzt 20 Charaktere, so eine richtig lange Liste. Und du musst die immer so schön nach oben schleusen. Also du spielst mit den Level 0 bis 2 Charakteren die einfachsten Dungeons, bis die dann hochspringen in die nächste Kategorie. Und dann musst du gucken, in dieser Kategorie, ja, welche Charaktere habe ich jetzt zur Verfügung von Level 3 oder 4, damit ich mit denen dann wieder ein paar Quests mache, damit die wieder hochspringen, um die dann, ne, also die schleusen sich so hoch. Und es läuft darauf hinaus, dass man irgendwann mit Level 6 Charakteren in den Darkest Dungeon aufbrechen kann.
Und da hast du dann einen Vorteil, wenn du dann nicht nur 4 hast, die ja theoretisch für eine Party reichen, sondern 20, weil du mit einer Gruppe wahrscheinlich den Dungeon gar nicht alleine clearen kannst, oder?
Also du kannst ja immer nur 4 gleichzeitig mitnehmen.
Ja, ja, aber wenn dann, sagen wir mal, machst du den halben Dungeon schon mal mit den ersten 4 Figuren und dann rücken 2 nach, weil 2 gestorben sind, du ziehst dich zurück und machst dann, sagen wir mal, das nächste Drittel mit den neuen 4 oder?
Nee, so funktioniert das nicht. Also du hast eine Quest, einen Dungeon, wenn du den abbrichst, bist du raus, dann musst du wieder von vorne anfangen. Die sind auch...
Okay, quasi wie so eine WoW-Instanz, die wird dann resettet.
Ja, kann sein, wobei die sind halt auch zufallsgeneriert.
Ja.
Muss ich auch sagen, die gibt's auch in 3 Längen. Also es gibt, am Anfang macht man kurze Quests, die sind auch wirklich relativ kurz. Dann gibt's mittlere Quests. Bei mittleren Quests kriegt man ein Brennholz, mit dem Brennholz kann man während der Quest einmal campen. Da kann man halt so ein paar Regenerationsfähigkeiten einsetzen. Und dann gibt's noch lange Quests, die sind dann halt wirklich schon so ein richtiger Dungeon zum Durcharbeiten. Während denen kann man zweimal campen. Aber fortsetzen, also abbrechen und später nochmal an der Stelle fortsetzen, geht nicht. Also. Und es gibt auch XP nur, wenn man die Quest abschließt. Also es gibt nicht Erfahrungspunkte für jeden Gegner, den du getroffen hast oder so. Aber es gibt am Ende der Quest, kriegen alle, die an der Quest teilgenommen haben, 2 oder 3 XP oder so.
Wie bei den Sommerathletikspielen gibt es eine Teilnehmerurkunde oder eine Ehrenurkunde. Und dann ist man dabei gewesen.
Ja, genau. Nee, also ich meine, man muss halt nicht, das gibt's ja auch oft in Rollenspielen, dass man dann noch überlegt, lasse ich den Charakter jetzt den Todesstoß ausführen oder den Charakter, wer braucht jetzt die XP oder so, sowas ist, gibt's da gar nicht. Also man schickt eine Viererparty rein, Viererparty kriegt ein XP am Ende und steigt so auf.
Du hast eben gesagt, stoppen kann man jederzeit. Ich sag mal, ich habe jetzt aber schon die Lust, einen Dungeon am Stück zu machen. Kleiner, mittlerer, großer Dungeon. Welches Zeitbudget muss ich da so circa einplanen, kann man das sagen?
Ja, also kleiner Dungeon, Viertelstunde, halbe Stunde. Mittlerer Dungeon, ja, weiß ich auch nicht. Also in einer halben Stunde schafft man eigentlich auch einen mittleren Dungeon. Ja. Also okay. Die sind nicht.
Aber das ist schon dann, sag ich mal, eine gute Größe letzten Endes, weil wenn man abends mal 1-2 Stündchen dann Zeit hat, schafft man ja scheinbar sogar mehrere Sachen oder
ja,
wenn
definitiv.
Man nur mal eine Stunde Zeit hat, kann man dann auch was damit anfangen mit so einem Spiel.
Ja.
Das ist gut.
Was ich gerade noch im Kopf hatte zum Thema die Leute auswählen, diese stressvolle Verringerungsaktivitäten und auch das Sanatorium, die dauern dann auch jeweils eine Woche. Deswegen musst du auch mehrere haben. Also sag ich mal, wenn du jetzt nur vier Leute hast, hast du ein Riesenproblem. Also du musst am Anfang schon zusehen, dass du ein Raster von 8 Leuten voll hast, damit du die 4, die auf der letzten Quest waren, in die Regeneration stecken kannst, um dann mit den anderen 4 für die nächste Woche, sag ich mal, in Dungeon zu gehen, damit danach die anderen 4 wieder bereit sind.
Ja. Ja, klingt auf jeden Fall alles, finde ich, sehr gut für so ein strategisches Rollenspiel. Der hohe Schwierigkeitsgrad, den du so beschreibst, der schreckt zumindest Spieler wie mich immer so ein bisschen ab. Insofern ist der Preis dann immer die entscheidende Frage. Was kostet der Spaß denn?
Oh.
Ob man sich sowas mal anguckt oder nicht, kannst du das noch sagen?
Weißt du
das noch?
Ich glaube 18,99 €, irgendwie so. Also so um die 20 Euro.
Also kann man schon sagen, eher günstiges Preissegment ja dann für ein Computerspiel. Das ist ja okay.
Ja,
und finde ich reiner schon. Download-Titel wahrscheinlich, ne?
Ja, gehe ich von aus. Also habe ich wüsste ich nicht anders, ja. Und also wie gesagt, 20 Euro PS4 und PS Vita-Version zusammen, kann man nicht meckern. Kann man wirklich nicht meckern.
Nee, das ist ein guter Preis.
Und,
kann man mal reinschauen.
Und mit dem Schwierigkeitsgrad, also ich muss das echt unterstreichen. Es ist nicht so. Also es fühlt sich sehr machbar an. Also ich hatte, da wusste ich am Anfang auch nicht, was mich erwartet. Und dieser Schwierigkeitsgrad war halt so in allen Berichten, ist er immer sehr hervorgehoben. Aber man braucht, also was man am meisten braucht, ist halt Geduld und sehr viel Zeit. Also man muss es einfach gechillt angehen, sage ich mal, ne? Und dann auch mal sagen, ich nehme jetzt nochmal 4 Noobs such mir einen einfachen Dungeon aus, um so ein bisschen Geld zu sammeln und vor allem diese Upgrades von der Taverne und dem Waffenschmied und so, das ist halt was bleibt. Und ich habe jetzt in meinen Spielstand, sage ich mal, weiß nicht, bestimmt schon 30, 40 Spielstunden investiert. Wenn ich jetzt alle Charaktere rausschmeiße, also ich könnte theoretisch alle Charaktere rausschmeißen und einfach nochmal neu anfangen und hätte aber schon, also dieser Bonus von den Gebäude-Upgrades, der bleibt mir halt. Also man hat schon so einen Fortschritt, den man definitiv macht. Und ja, ich schätze, man kann es schaffen. Also ich bin halt noch nicht im ganz hochleveligen Dungeon gewesen. Ich denke mal, dass das richtig hart wird. Da mag ich auch, dass das für die für Charaktere im Level Cap vorgesehen ist. Also man kann halt nicht irgendwie so überlevelt sein, ne? Also am Ende, das darauf läuft's hinaus. Das ist halt die spannende Arbeit, ne? Sich die Charaktere dafür vorzubereiten.
Dass man da mit gemachten Hausaufgaben letzten Endes dann erscheint im letzten Dungeon, ja.
Ja.
Aber gut, da wird es sicherlich irgendeinen fetten Bossgegner oder irgendwas am Ende geben, ne? Kann ich mir vorstellen.
Oh ja, es gibt mehrere Bossgegner. Also den letzten kenne ich nicht, ne? Ich habe schon einige, einige habe ich auch schon besiegt. Die kommen auch, die kommen mehrfach. Was natürlich so ein bisschen so ein Content-Recycling ist, aber auch sehr schön ist, weil man halt schon ungefähr weiß, worauf man sich einstellen muss. Man muss auch bei den meisten Bossen, muss man erstmal hin und muss da einmal versagen, damit man dann seine nächste Party dem noch ein bisschen, sag ich mal, besser maßgeschneidert für den Boss machen kann. Da gibt's auf jeden Fall lustige Sachen. Da gibt's so eine Hexe, die hat einen riesigen Kochtopf. Und die fischt sich, einen von deinen vier Charakteren und steckt den in den Kochtopf. Und dann musst du halt auf den Kochtopf schlagen, damit der Charakter dann halb tot wieder rauskommt. Und gleichzeitig musst du aber auch noch zusehen, dass du die Hexe bearbeitest. Und also das ist, die erste Version der Hexe habe ich ganz gut gemeistert, aber jetzt bin ich bei der zweiten und bin echt am Schwitzen und am Überlegen, wen ich da von meinen Leuten als nächstes hinschicke, um das wieder zu versuchen. Und dann auch wieder diese süßen Sprechblasen. Ne? Dann kommt aus dem Kochtopf, da gucken auch so diese Hände so raus, so brodelnd, und der schreit dann so, der Schmerz. Oder, Schlag auf den Topf.
Da, der Charakter, der selber drin ist, der kann nicht drauf schlagen, oder?
Nee, den kannst du gar nicht benutzen. Also du kämpfst dann mit drei Leuten für die Zeit. Und du weißt auch nie, wen sie als nächstes fischt. Du musst also schon eine sehr flexible Party haben. Und auch wenn du einen Charakter hast, der nur auf Position 4 spezialisiert ist, hast du auch ein Problem. Weil so egal, welchen die Hexe rausfischt, rückt der von 4 halt auf Position 3, ne? Also,
ja.
Wenn dann noch einer stirbt und einer noch im Topf ist, dann hast du nur noch zwei und das ist eine Katastrophe.
Okay, das hört sich so ein bisschen nach Glück an, wenn vorne die Tankklasse wegfällt und dann der zweite direkt in der ersten Reihe steht und so weiter.
Ja, wobei, die sind jetzt mit den Positionen sind die meistens schon so flexibel, dass zum Beispiel so Tankklassen für die erste Reihe, die haben mal ihre Funktion immer für Position 1 oder 2.
Okay.
So. Es gibt auch Fähigkeiten, die wir auf allen Positionen funktionieren. Also es ist nicht so, dass eine Funktion nur auf einer Position funktioniert, aber es gibt halt immer auch Positionen, wo sie nicht funktioniert.
Ja. Ja, das war ja mal schon mal eine gute Übersicht zu dem Spiel. Hast mich auf jeden Fall neugierig gemacht, dadurch, dass ich gerne Rollenspiele mag. Sind da wirklich viele Dinge, die spannend klingen und die auch mal so ein bisschen anders sich anhören als in den üblichen, gerade sehr storylastigen Genrevertretern. Am ehesten, finde ich, kann man es vielleicht sogar noch wirklich so mit so einem Strategierollenspiel dann ja wirklich vergleichen. Ne?
Ja, denke ich.
Und da gibt es auf dem PC natürlich einige, aber für Konsole fallen mir da jetzt nicht ganz so viele ein. Also zumindest auf den großen Systemen. Ich glaube, gerade auf dem Gameboy beziehungsweise 3DS und so, da gibt's ja einiges so in der Art. Final Fantasy Tactics oder was es da alles so gibt, habe ich alles nie gespielt, aber ich glaube, da gibt's mehr so Titel, aber ja.
Ja.
Schade, dass es das nicht für die Xbox gibt. Das wird mir dann...
Ich guck mal nach. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Also ich habe das natürlich... Ich habe das auch nicht recherchiert im Voraus.
Nee, hatte ich eben so angenommen, weil du das so gesagt hast, wofür es rausgekommen ist. Aber
ich bin ja so ein PlayStation-fokussierter Mensch. Ich hatte nur gesehen, es kommt von Steam auf die PlayStation. Das ist der Moment für mich zuzuschlagen. Würde mich gar nicht wundern, wenn es das auch auf Xbox Live gibt.
Ja, gucke ich nachher mal. Macht es für mich immer irgendwie als Hauptsystem. Ich spiele mal am liebsten logischerweise auch dann auf meinem Hauptsystem.
Ja.
Ist dann immer nochmal so ein zusätzlicher Anreizpunkt, sich sowas mal anzugucken. Ja. Dann, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was du auf jeden Fall noch zum Spiel sagen musst? Oder meinst du, du hast so das, was du den Hörern näher bringen wolltest, erzählt?
Ich glaube, ich habe das ganz Du hast super gefragt. Ich glaube, ich habe soweit alles rüber. Ich würde so unterm Strich nochmal sagen, also Liebe zum Detail. Also das ist bewundernswert. Es ist so viel in diesen Interaktionen von den Charakteren untereinander, wenn die dann ihre psychischen Ticks kriegen oder die Tatsache, dass du die Heilerin nicht zusammen mit dem Werwolf in eine Mannschaft stecken kannst, weil die sagt, was? Nein, mit der Bestie gehe ich nicht. Und solche Sachen begegnen einem halt über so viele Spielstunden immer wieder, immer, okay, da muss man auch noch drauf achten und ach, das passiert noch und das ist einfach, ja, das finde ich ganz groß.
Ja, irgendwie, dann merkt man, du sagtest ja auch, das wäre irgendwie per Kickstarter, glaube ich, gefunden worden oder per Early Access irgendwie, ja. Also irgendwie so, das hört sich ja eher so nach wirklich Fanarbeit an. Ich glaube, da waren dann doch echte Rollenspieler auch am Werk, die das gemacht haben. Hört sich zumindest so an mit den ganzen Details, mit den Ticks dann oder auch, wenn da solche rollenspielerische Aspekte aufgegriffen werden.
Ja, definitiv. Definitiv. Und allein schon diese riesige Auswahl an Klassen und die Tatsache, dass da halt fast, sage ich mal, kein üblicher Verdächtiger bei ist. Also wirklich, man denkt so, hör, was ist das denn jetzt? Eine Bibliothekarin zum Beispiel kannst du auch mitnehmen. Die hat dann
Conan, der Bibliothekar.
Genau. Oder der Okkulist. Der Okkulist hat den mächtigsten.
Hat der eine Ukulele oder was?
Nein.
Der hat so Okkultisten.
Okkultist, genau.
Ja, genau.
Okkulist, verstanden. Okkultist? Ja, wie auch immer. der hat zum Beispiel den mächtigsten Heilzauber, der aber wiederum den Nachteil hat, dass er Bluten verursacht. Also du hast manchmal, aber manchmal ist das super, wenn der dann, sag ich mal, einen kritischen Treffer würfelt, in Anführungszeichen, und du hast deinem Charakter 30 Lebenspunkte regeneriert, dann ist es nicht so schlimm, dass er für die nächsten 3 Runden zwei Lebenspunkte blutet. Der kann aber auch nur 0 würfeln und dann blutet der und du hast nichts gewonnen. So, das ist so. Solche Sachen. Also es hat alles immer irgendwie so Vor- und Nachteile und man hat
schändliche
nie
Blutmagie.
Man hat nie das Gefühl, jetzt kann mir nichts passieren. So, man muss immer improvisieren, immer gucken. Das, ja, liebe ich. Also fordert mich, fesselt mich. Kann ich nur jedem empfehlen.
Zumindest in der Form, dass man was vergleichen kann. Irgendwie nee. Party-Member, Spielfortschritt oder irgendwas.
Nix. Ne, ich weiß von nichts.
Hört sich auch nicht so an, als ob das notwendig wäre.
Nö.
Witzig wäre natürlich, wenn man so einen Dungeon zu zweit machen kann, aber dann wird es wahrscheinlich von der taktischen Abstimmung her noch schwieriger, ne? Wenn man da theoretisch bis zu 4 Leuten so ein Ding machen könnte. Aber
ach so, nee, das würde auch keinen Spaß machen. Dann bist du ja nur jede 8. Aktion bist du dann ja quasi dran, wenn du 4 Gegner hast und dann noch 3. Also, nee, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn.
Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einem sehr schönen Spiel an. Ich werde es mir jetzt im Nachgang gleich mal angucken auf der Xbox, ob ich es da finde. Wenn nicht, werde ich am PC mal stöbern.
Ja.
Zumindest mal ein Video gucken dazu. Ob ich es dann gekauft habe, werde ich dir dann noch sagen. Aber hast mir auf jeden Fall ordentlich Laune auf den Titel gemacht. Ja, danke schön dafür.
Ja, gerne. Danke fürs Ausfragen. Schön, dass wir so dass ich das so mal loswerden konnte. Das war wirklich jetzt mal ein Titel, wo ich so richtig Redebedarf hatte. Ist auf jeden Fall.
Ja, und du warst leider der Einzige, ne?
Ja.
Bei uns, deswegen sag ich ja Nischentitel erstmal, aber interessanter Nischentitel.
Ja, Andreas sagte, er hatte es mal angespielt und kam nicht so rein. Also darauf hatte ich dann ja geschrieben, ja, das ist halt Arbeit. Also man muss schon wollen, sich da auch einzuarbeiten. Dafür. Also es wird halt auch belohnt, ne? Je versierter man da ist, desto mehr Spaß macht es auch, dass man sich so überlegt,
Ja gut, wenn man auch dieses Gefühl hat, ich komme jetzt besser voran, ich glaube, das ist das Belohnende ja irgendwo, ne? Wenn man dann so an so einem Dungeon sich erstmal die Zähne ausbeißt, dann dazu lernt und dann beim nächsten Mal besser weiß, wie man mit bestimmten Situationen umgeht, das ist ja bei solchen Spielen dann auch das, wo man nachher sagt, hey, habe ich super gemacht.
Ja, und also ganz viel liegt halt daran, dass du die Klassen lernst und dass du so ein bisschen auswendig weißt, welche Fähigkeiten haben die, dass du, also das am Anfang guckst du dir das halt im Menü alles nochmal genau an und so weiter und später kriegt man da halt einen besseren Fluss, ne? Dann guckt man so, ich brauche jetzt, keine Ahnung, Level 3 Charaktere für diesen Dungeon, welche habe ich in meinem Roster zur Verfügung und dann sieht man direkt, den und den geklappt oder die drei zusammen. Mist, dann bräuchte ich aber noch jemanden, der heilen kann und der kann das, der kann das, der kann jenes. Und da gibt es halt unendliche Kombinationen, die man zwangsläufig, also man wird halt auch dazu gezwungen, dadurch, dass die dann halt immer im Sanatorium stecken oder so, wird man halt auch gezwungen, sage ich mal, mit dem zu arbeiten, was man hat und wieder andere Kombinationen auszuprobieren. Manchmal fällt man auf die Schnauze, manchmal entdeckt man was, wo man gar nicht drauf gekommen wäre, dass eine bestimmte Kombination einfach sehr gut funktioniert.
Ja, also insgesamt ein Spiel mit vielen Schichten und Facetten und einer ordentlichen Spieltiefe, so wie sich das anhört. Das ist gut.
Es ist wohl sehr, sehr, sehr zeitintensiv. Also das habe ich am Anfang unterschätzt. Also ich merke, ich werde da jetzt noch einige Zeit weiter dran arbeiten müssen, bis ich überhaupt mal den Darkest Dungeon in Anspruch nehme. Man ist ja dann aber auch ein bisschen feige, ne? Also ich grinde jetzt auch mehr öfter mit, sag ich mal, den niedrigen leveligen Charakteren rum, als dass ich es dann mit den hohen versuche. Das erste Mal, als ich es mit den hohen versucht habe, also noch nicht im Darkest Dungeon, aber in so Level 5, also diese schwere Kategorie von Dungeons, da bin ich mir so, also ich war mir so sicher, ne? Da war richtiger Frustmoment. Ich hatte die echt hoch und hab gedacht, ja klar, das schaffe ich jetzt. Und ich bin direkt im ersten Kampf ist mir so dermaßen der Hintern versohlt worden, dass ich da froh war, dass ich die noch lebendig wieder rausgekriegt habe.
Also wie du
Aber
das Spiel bisher beschrieben hast, würde mich nicht wundern, wenn du so ein Darkest Dungeon auch gar nicht im ersten Anlauf schaffst, sondern dass du selbst dafür wirklich diverse Anläufe brauchst, ne?
ja, da gehe ich stark von aus, genau deswegen. Aber ich habe jetzt 5 Charaktere habe ich auf Level 5. Jetzt muss ich mit denen mal zusehen, dass ich da ein oder zwei Dungeons in deren Kategorie kriege, damit die dann den Sprung auf Level 6 schaffen. Ja, und dann denke ich mal auch, dass das so, es wird darauf hinauslaufen, dass ich irgendwann 4 Charaktere hab auf Level 6. Ich hoffe dann, dass die mir auch als Party gut genug zusammenpassen. Und dann, ja, dann muss man es einfach mal versuchen, ne? Und dann. Aber wie gesagt, es ist nicht, also es sterben, die sterben einem, wenn man, also die sterben einem nur, sag ich mal, wenn man bewusst das Risiko eingeht, sag ich mal. Ansonsten haut man halt ab, regeneriert die wieder. Ich mache jetzt auch gerne mal, wenn ich Geld brauche, dann nehme ich mir direkt von der Stagecoach, also vom Wagen da, nehme ich mir 4 Noobs, mache mit denen Noob Dungeon und wenn die danach, also dann prügel ich die da auch durch und wenn die dann, sag ich mal, psychisch kaputt da rauskommen, schmeiße ich die aus meinem Raster direkt wieder raus. Weil ich, sag ich mal, mir das Geld nicht wert ist, die ins Sanatorium zu schicken oder deren Stress zu lindern. Das kann man halt auch zwischendurch mal machen. Das ist auch sehr so launenabhängig. Wozu habe ich jetzt gerade Lust? Also bin ich jetzt, will ich jetzt intensiv spielen? Will ich mich jetzt so richtig herausfordern? Dann suche ich mir halt was Schweres aus. Oder denke ich mir, ach, ich will jetzt mal 20 Minuten einfach ein bisschen spielen. Da mache ich mal was Leichtes, wo dann auch nicht so schlimm ist, wenn es nicht klappt. Und ja, unterm Strich macht man halt immer weiter Fortschritt auf das große Ziel hin.
Den großen Preis.
Ja, ich bin mal gespannt.
Ja, du wirst uns berichten, wenn du irgendwann den Darkest Dungeon geschlagen hast und mit dem Loot dich dann hast zur Ruhe setzen
Ja,
können.
ja, ja. Ach, scheiß Loot. Das Inventar ist echt klein. Boah, das ist nervig. Man hat oft Loot. Und muss dann kriegt man den nicht mehr unter. Und dann denkst du, ja, lasse ich jetzt ein bisschen von meiner Nahrung hier liegen, damit ich, keine Ahnung, das Gold mitnehmen kann oder nicht. Oder ist auch immer abzuwägen.
Ja, Es geht nichts gegen Zombie-Diener, die man abrichtet. Die können tragen.
Schön wär's.
So irgendwie sowas, ja. Ja, gut. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir das Kapitel Darkest Dungeon an dieser Stelle. Du hast auf jeden Fall sehr plastisch erzählen können, worum es in dem Spiel geht. Hast, wie gesagt, mir Lust gemacht. Ich denke, der ein oder andere Hörer wird sicherlich da jetzt auch mal reinschauen wollen. Vielleicht hat auch der ein oder andere Hörer selber schon Erfahrung in dem Spiel oder sogar schon den Darkest Dungeon geschlagen. Das würde mich an der Stelle interessieren. Dich wahrscheinlich auch. Da könnt ihr gerne in den Kommentaren mal zu posten.
Jawohl.
Und ich denke, an der Stelle ist auf jeden Fall zu dem Spiel alles gesagt worden.
Genau.
Es sei denn, du hast noch irgendwas. Nee, gut, wunderbar. Ja.
Ja, ich danke dir.
Gerne.
Finde ich jetzt auch spannend, dass du halt nicht mal Bilder von dem Spiel im Kopf hattest und jetzt trotzdem dann von mir die ganzen Informationen bekommen hast. Hat sich ja in deinem Kopf jetzt selber was gezeichnet.
Ich werde jetzt mal gucken, ja. Ich habe mir vorher überlegt, guckst du ein Video oder nicht, aber ich hatte mir das eigentlich so dann doch überlegt, ist so, als ob wir das so machen, als ob quasi wirklich einem Freund mal irgendwo an einem Abend anhaut und sagt, hier, da sind das Spiel, dann guckt man ja auch nicht irgendwie direkt im Handy nach, wie es ausschaut.
Genau.
Dann hört sich das erstmal an und das wollte ich mir dann auch bewahren.
Ja, ich bin gespannt von dir zu hören, wie gut das zusammenpasst, wenn du es dir jetzt anguckst, auch wenn es nur ein Video ist oder das Spiel selber. Und ja, freue mich. Dankeschön. Bestes Spiel
Gerne.
Aller Zeiten. Vielleicht auf jeden Fall sehr, sehr intelligentes, sehr komplexes Ding.
Wir werden sehen, ob
ich wünsche euch was. Ich bin raus.
Am Ende des Jahres auftaucht. Genau. Habe ich dir noch dazwischen gequatscht. Dann bin ich auch raus. Ich wünsche auch noch einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Bis dann, ciao, euer Thomas.